Als ich ein Kind war, früher, wurde mir vieles beigebracht. Ich habe gelernt, wie man redet. Ich habe gelernt zu schreiben, zu rechnen. Aber eine Sache war meinen Eltern besonders wichtig, was sie mir beibringen wollten. Nämlich, es war ihnen besonders wichtig, dass ich lerne, Danke zu sagen. Immer wenn ich von irgendjemandem was geschenkt bekommen habe, hat mich meine Mutter meistens dann gefragt, und, wie sagt man? Wenn ich dann irgendwann mal vergessen habe, mich bei jemandem zu bedanken, das war dann meistens der Job von meinem Vater, dass er mich nochmal zur Seite geholt hat, ernstes Wort mit mir gesprochen hat und mich zu der Person zurückgeschickt hat. Ich soll doch nochmal hingehen und mich nochmal bei ihr bedanken für das, was ich bekommen habe. Das musste ich lernen wie so ein Ritual. Immer wenn ich was geschenkt bekommen habe, sage ich Danke. Und ich versuche dieses Ritual bis heute immer noch weiter zu praktizieren. Ich finde, das ist gut. Ich habe noch ein anderes Ritual von meinen Eltern beigebracht bekommen, nämlich, dass ich nicht nur anderen Menschen Danke sage, sondern dass ich auch Gott Danke sage. Zum Beispiel vor jedem Essen. Ich schätze, dass es vielen von euch ähnlich geht, dass viele hier ähnliche Rituale pflegen, dass uns Menschen ist es wichtig, dankbar zu sein. Und diese Dankbarkeit ist uns so wichtig, dass wir daraus Rituale machen. Das Komische ist, wenn das so als Ritual abgehandelt wird, fühlt es sich manchmal nicht ganz echt an. Wenn meine Mutter gefragt hat, und, wie sagt man, dann fiel es mir dann schwer, von ganzem Herzen und richtig authentisch mich bei dieser Person zu bedanken. Ich hatte dann oft so das Gefühl, dass es so ankommt, als ob ich das jetzt nur sage, weil meine Mutter das gerade von mir möchte, dass ich es ihr zuliebe sage. Manchmal war es dann auch so. Ich will heute kein Erziehungsseminar halten. Ich bin der Meinung, dass das super war, dass es wichtig ist, in Dankbarkeit erzogen zu werden, weil Dankbarkeit ein wichtiger Bestandteil in unserer Gesellschaft ist oder auch sein sollte. Dankbarkeit zu empfinden gehört zum Menschen dazu, und die Dankbarkeit zu äußern ist aber nicht immer einfach. Und wenn man sie äußert, fühlt es sich nicht immer echt an. Umso mehr eben Gott gegenüber, wenn man Dankbarkeit äußern möchte. Wenn meine Eltern für das Essen gedankt haben, habe ich häufig das Gefühl gehabt, dass sie immer wieder dieselben Worte benutzen. Dass sie so ihre Floskeln haben, dass es sich so immer gleich anhört. Das hat sich dann für mich nicht richtig echt authentisch angehört, und ich habe versucht, wirklich alle Floskeln wegzutun und eigene Worte zu benutzen, wenn ich ein TÜV-Gebet spreche, damit es sich authentischer anhört, damit ich Gott wirklich Dank gebe. Mittlerweile habe ich aber gemerkt, dass diese anderen Worte auch zu Floskeln geworden sind. Es sind halt andere Floskeln, als meine Eltern benutzen. Dankbarkeit zu äußern ist nicht immer leicht. Auch wenn wir eigentlich echte Dankbarkeit empfinden. Ich möchte heute über Dankbarkeit reden. Und das, obwohl es eigentlich wenig schlechtere Momente gibt als jetzt. Jetzt ist gerade Ende Januar, und das ist so die Zeit, in der selbst die motiviertesten Leute ihre Neujahrsvorsätze aufgegeben haben. Das ist die Zeit, wo man die Joggingschuhe dann doch wieder in den Keller stellt. Die Zeit, in der es noch häufig dunkel, kalt und nass ist. Es wäre eigentlich die beste Zeit, um über Unzufriedenheit zu reden. und wie man Unzufriedenheit überwinden kann. Aber überraschenderweise habe ich festgestellt, ist das dasselbe. Also wissenschaftlich gesehen kann man Unzufriedenheit am besten überwinden, indem man Dankbarkeit äußert. Dankbare Menschen sind weniger neidisch, sie vergleichen sich weniger mit anderen, sie handeln weniger egoistisch. Sie sind glücklicher, sie schlafen besser, sie sind weniger anfällig für Depressionen, führen bessere Beziehungen zu Freunden und Partnern. Und Dankbarkeit führt außerdem zu sozialem Verhalten. Und damit gibt man anderen Menschen Gelegenheiten, selbst wieder dankbar zu sein. Und das könnte im besten Fall ein positiver Kreislauf sein, den man damit in Gang setzt. Ich möchte mit euch eine Geschichte aus der Bibel lesen, über Dankbarkeit. Diese Geschichte findet sich in Lukas Kapitel 17. Lukas Kapitel 17, und ich möchte die Verse 11 bis 12 erstmal lesen. Das ist der Anfang dieser Geschichte. Lukas 17, ich lese Verse 11 und 12. Da heißt es: Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Das ist jetzt so die Einleitung, bevor die Geschichte gleich wirklich anfängt. Jesus begegnen hier 10 aussätzige Männer. Aussatz war damals eine der schlimmsten Krankheiten, die man so haben konnte. Nicht, weil man wahrscheinlich davon sterben wird, sondern Aussatz bedeutet Ausgrenzung von der Hausgemeinschaft, die man so hat. Man musste seine Familie verlassen und woanders wohnen. Man wurde ausgegrenzt auch aus der Dorfgemeinschaft. Man musste das Dorf verlassen. Man durfte dieses Dorf nicht mehr betreten, man musste Abstand halten zu jedem, und wenn man sich jemandem nähert, muss man rufen: Unrein, unrein, damit die anderen gewarnt werden, damit sie sich nicht nähern. Die Leute waren ausgegrenzt, sie waren aussätzig, sie mussten außen sitzen, irgendwo, Hauptsache halt nicht bei den gesunden Menschen. Und von allen Krankheiten wurde besonders diese Krankheit als Strafe Gottes gesehen. Als Miriam neidisch auf Mose war und sie sagt, dass sie das Volk genauso gut leiten kann, bekommt sie Aussatz als Strafe von Gott. Als der König Usia hochmütig wird und denkt, er kann selber Priester spielen und im Tempel räuchern, bekommt er Aussatz. Als Gehasi, der Diener von Elisa, gierig wird und Silber und Kleider von Naaman nimmt, dann bekommt er Aussatz. Aussatz wurde als Strafe Gottes gesehen. Und deswegen hatten die anderen wahrscheinlich eher weniger Mitleid. Das Mitleid hielt sich so in Grenzen. Wenn jemand nämlich selber schuld ist an der Krankheit, dann muss er sich doch irgendwie selber helfen. Dann kann er kein Mitleid von anderen erwarten, kein Erbarmen von den anderen Leuten. Ich lese die Geschichte weiter, Lukas 17, den Vers 13. Es heißt weiter: Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Die Aussätzigen rufen jetzt also nicht, wie vorgeschrieben, unrein, unrein, sondern sie rufen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Das ist ihr Wunsch, dass jemand mal Erbarmen zeigt. Die Aussätzigen hatten anscheinend von Jesus gehört und wussten, dass er anders ist als die anderen Menschen. Und sie wussten, dass er vorbeikommt, weil sie schon aus der Ferne wussten, dass es Jesus war. Und sie riefen: Meister, Jesus, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Sie erkennen ihn als Meister an, als ihren Herrn. vielleicht einfach auch nur, weil sie was von ihm wollen. Aber bestimmt wussten sie, dass er Wunder tun kann. Und sie hoffen, dass er sie wieder gesund machen kann. Wenn er denn Erbarmen zeigt. Wenn er nicht sagt, naja, selber schuld, wenn Gott dich offensichtlich so hart strafen möchte. Aussatz war damals eigentlich unheilbar. Nur Gott konnte diese Krankheit wieder rückgängig machen. Das war das Zeichen, das Mose hatte. Als er seine Hand in sein Gewand gesteckt hat, war sie aussätzig, und als er es ein zweites Mal reingesteckt hat, war sie wieder gesund. Daran konnte das ganze Volk sehen, dass Gott mit ihm ist, weil Gott das machen konnte. Als Gott hat auch Miriam wieder gesund gemacht, und Naaman ist extra nach Israel gezogen, weil er wusste oder gehört hat, dass es dort einen Gott gibt, der diese Krankheit wieder gesund machen kann, wieder rückgängig machen kann. Und diese Aussätzigen hier in der Geschichte wissen das. Die kennen die Geschichten, sie wissen, dass Gott solche Wunder schon getan hat. Und wenn diese Aussätzigen jetzt zu Jesus kommen, um ihn zu bitten, wieder gesund zu werden, dann gehen sie davon aus, dass Gottes Kraft in Jesus wirkt. Und sie glauben daran, dass Gott durch ihn hier ein Wunder an ihnen vollbringen kann. Und sie hoffen darauf. Das heißt weiter, und als er, Jesus, sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hinging, wurden sie rein. Also Jesus erbarmt sich wirklich über sie, er hat Mitleid mit ihnen. Aber er heilt sie erstmal nicht direkt, wie er das schon so häufig gemacht hat. Er schickt sie zu den Priestern. Das war so auch vorgeschrieben. Wenn jemand vom Aussatz gesund wurde, dann sollte er zu den Priestern gehen und sich zeigen. Und das können wir in 3. Mose Kapitel 14 nachlesen. Das ist so, wie wenn jemand zum Arzt geht, um sich gesund schreiben zu lassen. Das haben die Priester damals gemacht. Und das war eine Prozedur, die einige Opfer beinhaltete und eine ganze Woche lang gedauert hat. Die Priester mussten sich in dieser Prozedur wirklich mit dem Patienten beschäftigen. Und wenn 10 ehemals Aussätzige gleichzeitig zu den Priestern gehen, um sich eben gesund schreiben zu lassen, war das auch ein besonderes Zeugnis für die Priester. Wenn sie sehen, dass 10 eigentlich unheilbar kranke Menschen, die nur Gott wieder gesund machen, gleichzeitig zu ihm kommen, weil Jesus sie geheilt hat, dann kann man doch nicht anders, als zuzugeben, dass Jesus wirklich von Gott kommt. Aber für die Aussätzigen war das erstmal eine komische Situation. Sie wurden nicht gleich wieder gesund, sie sollten erstmal zu den Priestern gehen, obwohl sie immer noch krank waren. Für sie war das eine Glaubensprüfung. Wenn sie bei den Priestern ankommen und sie immer noch krank sind, was passiert dann? Sie würden auf jeden Fall den Priester verunreinigen und sie würden ihn auch in Gefahr bringen, selber krank zu werden. Die Priester würden die Leute dann wahrscheinlich nie wieder sehen wollen. Das ist die einzige Chance, die sie haben. Vielleicht wollte Jesus die Aussätzigen auch einfach nur loswerden und hat deswegen gesagt, ja, hey, geht doch mal zu den Priestern. Hauptsache weg. Aber die Aussätzigen haben nicht gezweifelt. Alle zehn Aussätzigen tun wirklich das, was Jesus gesagt hat und machen sich auf den Weg zu den Priestern. Das ist besonderer Glaube, den ich mal von allen 10 Aussätzigen hervorheben möchte. Sie glauben, obwohl sie noch kein Wunder an sich gesehen haben, gehen sie schon los, im Vertrauen darauf, dass das Wort von Jesus wirklich wahr ist, beziehungsweise wahr wird, gehen sie erstmal krank los. Und es wird wahr. Alle 10 hoffen auf Jesus und wenden sich deswegen an ihn. Alle 10 vertrauen auf ihn und gehen auch los. Und alle 10 werden gesund. Aber einer ist anders als die anderen 9. Er unterscheidet sich nicht deswegen, weil er seine Hoffnung auf Jesus setzt, sondern darin, wie er dann mit der Heilung umgeht. Ich lese weiter. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Die 9 anderen Leute wollten einfach nur ein Wunder haben und nicht mehr. Einfach das Wunder. Aber der eine will nicht nur das Wunder, sondern dann auch eine Beziehung mit dem Wundertäter haben. Er will ihm auch danken. Deswegen kehrt er um. Interessanterweise ist er dadurch eigentlich, wenn man es genau nimmt, der Einzige, der nicht das getan hat, was Jesus gesagt hat. Jesus sagte, geht zu den Priestern, und 9 sind wirklich zu den Priestern gegangen. Einer von den 9, von den 10 ist auf dem Weg wieder umgedreht. Ich bin mir sicher, dass wir davon ausgehen können, dass er, nachdem er Jesus gedankt hat, noch zu den Priestern hin ist, um sich dort zu zeigen, um die Opfer zu geben. Aber ihm war es wichtig, Danke zu sagen. Das hatte die oberste Priorität, Dankbarkeit Jesus gegenüber zu äußern. Auch die anderen 9 haben ja irgendwie gedankt. Sie sind ja dazu verpflichtet. Sie sind zum Priester gegangen und dort haben sie geopfert und eine Prozedur von einer Woche gehabt, in der sie viele Opfer bringen, und das sind vor allem auch Dankopfer. Das sind, ja, Rituale, die den Dank ausdrücken sollen. Aber dem einen ist es nicht so wichtig, da diese vorgeschriebenen Rituale zu sagen, sondern er möchte das wirklich sagen, das ausdrücken, was die Rituale meinen. Der Mann dankt nicht, weil jemand gesagt hat, dass er das machen soll oder weil man das eben so macht, sondern weil er voller Freude ist und dieser Freude auch Ausdruck geben muss. Er drückt seine Dankbarkeit aus, indem er spontan umkehrt und zu Jesus geht und indem er sich vor seine Füße wirft, Gott lobt und preist und Jesus dankt. Danach muss er sich erstmal wieder zurück auf den Weg zu den Priestern machen, muss eine Opferreinigungsprozedur durchmachen, die eine Woche dauert, damit er vom Priester für rein erklärt wird, und erst dann darf er wieder zu seiner Familie gehen. Aber das war es ihm anscheinend wert, den Weg abzubrechen, wieder zurückzugehen, Zeit zu verlieren, aber sich vorher noch zu bedanken. Das hatte bei ihm die oberste Priorität. Und Lukas fügt hier eine Info hinzu, dass dieser Mensch ein Samariter war. Er hat nicht zu dem Volk gehört, das Gott so gut kennt, zumindest so sind die Juden einem ausgegangen, die Juden waren das Volk Gottes und die Samariter so, aber Lukas möchte hier den gläubigen Juden seiner Zeit einen Spiegel vorhalten und ihnen zeigen, dass sie auch von anderen Leuten was lernen können. Deshalb schreibt er immer wieder von Ausländern, wie eben den Samaritern, die sich besser verhalten als die Juden. In Kapitel 10 schreibt er zum Beispiel von einem barmherzigen Samariter und eben hier von einem dankbaren Samariter. Auch Leute, von denen wir denken, dass sie jetzt nicht unbedingt so besonders gläubig sind, können uns in vielen Dingen, wie zum Beispiel hier in der Hilfsbereitschaft oder eben hier, in der Dankbarkeit, ein großes Vorbild sein. Und auf diese Aktion von dem Samariter antwortet Jesus jetzt in Vers 17 und 18. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Jesus antwortet hier also mit 3 Fragen. Diese Fragen sind aber nicht an den geheilten Samariter, sondern sind wahrscheinlich an die anderen Leute gerichtet, die Jesus zuhören, die gerade bei ihm waren. Und er fragt, warum nur dieser eine Geheilte zurückgekommen ist. Und warum zeigt nur er echte, authentische Dankbarkeit? Beziehungsweise warum ist es nur für diese eine Person die erste Priorität, Dankbarkeit zu zeigen, und zwar außerhalb der vorgeschriebenen Rituale? In den Fragen schwingt auch eine gewisse Enttäuschung durch, die Jesus erlebt haben muss. Er hat gesehen, dass nur einer zurückkommt und fragt, wo denn die anderen sind. Und mit der letzten Frage definiert Jesus Dankbarkeit neu. Der Samariter dankt Jesus und Jesus sagt, dass er dadurch Gott die Ehre gibt. Jesus zu danken bedeutet, Gott die Ehre zu geben. Und dann spricht Jesus auch zu ihm. Und er sagt, Vers 19, und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Gott schenkt ihm mehr als nur Heilung. Er schenkt ihm hier auch Rettung. Dein Glaube hat dich gerettet, sagt er zu dem Samariter. Und das sagt er nicht zu den anderen 9. Kann er auch gar nicht, die sind nicht da. Aber er betont es, bei diesem dankbaren Menschen extra, um zu sagen, dass sein Dank, der Gott die Ehre gibt, echter Glaube ist. Dankbar zu leben bedeutet zu glauben. Oder andersrum ausgedrückt, Glaube ohne Dank Gott gegenüber ist nur halber Glaube. Echter Glaube beinhaltet echten Dank. Was bedeutet jetzt die Geschichte für uns? Haben wir auch Wunder erlebt, für die wir Gott dankbar sein können? Das muss jeder individuell für sich selber beantworten. Vielleicht haben wir nicht so krasse Heilungen erlebt wie hier die Aussätzigen. Aber ich denke, man kann auch für viele kleine Sachen dankbar sein, die Gott einem jeden Tag schenkt. Für einen schönen Spaziergang, den man in der Natur erlebt. Für ein gutes Gespräch, für ein leckeres Essen. Ich habe am Anfang gesagt, dass Studien belegen, dass dankbare Menschen weniger unzufrieden und neidisch und egoistisch sind, sich weniger mit anderen vergleichen, außerdem glücklicher sind, besser schlafen, weniger Depressionen haben, bessere Beziehungen haben und sozialer sind. Es ist gut, Dankbarkeit zu äußern, sagt nicht nur die Bibel, sagt auch die Wissenschaft. Aber wir sind ja dankbar. Wir haben ja viele Rituale, die Dankbarkeit ausdrücken. Wir danken zum Beispiel vor jedem Essen und wir haben noch viele andere Gelegenheiten, wo wir Gott danken und wir nehmen uns das immer wieder vor und das sind gute Sachen, dass wir das tun, dass wir das auch ritualisiert haben. Aber das heißt noch nicht, dass wir so sind wie der Samariter. Das hatten die 9 anderen auch. Diese Rituale, diese Sachen, die wir sagen, um Gott immer wieder dankbar zu sein, sind sinnvoll und gut, aber lasst uns den eigentlichen Sinn, der dahinter steckt, nicht vergessen. Und lasst uns überlegen, wofür wir Gott eigentlich wirklich richtig, aufrichtig dankbar sind. Wir haben heute noch genug Gründe, Gott dankbar zu sein. Die 9 anderen Leute sollten Gott danken, weil sie gesund geworden sind. Wir sind zumindest meistens auch gesund oder zumindest nicht so schlimm krank meistens als diese Aussätzigen. Sollten wir Gott da eigentlich nicht sogar noch mehr danken, als die 9 Leute das tun hätten sollen? Lasst uns heute mal eine Challenge anfangen, eine Herausforderung, nämlich eine Woche lang bis nächsten Sabbat, jeden Tag vor dem Schlafengehen überlegen, für was man Gott dankbar ist. Und wer da noch einen draufsetzen will, wer sagt, ja, das mache ich eh schon, der kann da einen draufsetzen und sagen, ich schreibe mir das auf, ich mache eine Art Dankbarkeitstagebuch. Und ich überlege mir wirklich ernsthaft, für was bin ich Gott dankbar? Und dann drücke ich es ihm auch aus, und zwar aufrichtig, mit vollem Herzen. Lasst uns Gott danken, nicht nur immer mit den gleichen Floskeln, sondern echt authentisch, indem wir, wie dieser Samariter, zu Jesus zurückkehren und uns vor ihn werfen und ihm danken und Gott mit lauter Stimme preisen, so wie es dieser Samariter getan hat. Amen. Lasst uns beten. Lieber Gott, danke, dass du unser Licht sein möchtest. Und danke, dass du uns so viele Sachen gibst, für die wir dankbar sein können. Danke, dass wir hier in dieser Geschichte gelesen haben von einem Vorbild, das wir uns nehmen können und ihm nacheifern können, dass wir zu dir zurückkehren können, uns vor deine Füße werfen können und dich loben und preisen und dir danken können. Herr, wir möchten dir wirklich aufrichtig danken und bitten dich, uns zu dankbaren Menschen zu machen. Amen.